Herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Heute tauchen wir in ein Feld ein, das vielleicht erstmal überrascht.
Mhm.
Wir verbinden nämlich tiefenpsychologische Konzepte, also Übertragung und Gegenübertragung, mit der sehr direkten, ja, körperlichen Erfahrung der Atemarbeit.
Genau. Unsere Basis dafür ist ein, wie ich finde, sehr spannender Textauszug: Übertragung und Interaktion in der Atemarbeit. Ja, der schlägt genau diese Brücke.
Und unser Ziel ist es, zusammen mit Ihnen zu verstehen, was hinter diesen Begriffen eigentlich steckt. Und das ist ja das Spannende, wie sie sich gerade in der Atemarbeit zeigen. Oft ja auch mit Berührung.
Richtig. Wie fühlt sich das an? Genau. Diese Mischung aus Psyche und Körper, die interessiert uns. Es gibt ja dieses chinesische Sprichwort: Gemeinsamkeit aller Lebewesen ist der Atem.
Mhm. Und wir schauen heute mal, welche psychologischen Tiefenschichten dieser gemeinsame Atem in so einer therapeutischen Begegnung vielleicht berühren kann.
Ganz genau. Und der Text, den wir da haben, das ist schon ein interessanter Versuch, bekannte psychoanalytische Ideen auf dieses spezielle Feld, also die Körperarbeit, anzuwenden.
Mhm.
Aber es geht nicht nur darum, die Konzepte eins zu eins zu übertragen, sondern auch die Besonderheiten der Atemarbeit selbst herauszuarbeiten. Also was passiert da, wenn psychologische Muster auf eine Praxis treffen, wo Körper und Atem so im Mittelpunkt stehen?
Okay, ja, dann steigen wir mal ein. Fangen wir doch bei den Grundlagen an. Übertragung. Was genau meint der Text damit? Also im Kontext der Atemarbeit.
Also im Kern geht es darum, dass alte Gefühle, Beziehungsmuster, vielleicht auch Verletzungen aus der Kindheit unbewusst auf eine aktuelle Bezugsperson projiziert werden.
Ah ja.
In diesem Fall halt auf den Atemtherapeuten oder die Anleiterin.
Okay, die Person wird dann sozusagen zur Projektionsfläche für was Altes.
Richtig. Genau, das können unerfüllte Wünsche sein, alter Groll, aber eben auch Idealisierungen.
Ah, okay. Nicht nur negativ. Nee, der Text betont das. Auch eine übermäßig positive Sicht kann Übertragung sein. Das Spannende ist halt, wie wirkt sich das aus, wenn die Beziehung nicht nur über Worte läuft, sondern eben auch über den Atem und vielleicht sogar Berührung? Ja klar. Und das Gegenstück dazu ist ja die Gegenübertragung. Wie fasst der Text das?
Also die Gegenübertragung, das sind quasi alle Reaktionen des Therapeuten, seine Gefühle, seine körperlichen Empfindungen, seine Impulse als Antwort auf den Klienten und dessen Übertragungsangebote sozusagen.
Okay.
Und der Text hebt hervor, dass das bewusst sein kann, aber oft eben unbewusst abläuft.
Und woran merkt man das dann?
Naja, ein wichtiges Indiz können Reaktionen sein, die irgendwie überzogen wirken, die nicht so ganz zur Situation passen.
Ah.
Erfahrene Therapeuten, so steht's im Text, lernen halt, diese inneren Signale bei sich wahrzunehmen und zu deuten. Das ist natürlich immer eine Gratwanderung, ne?
Ja, sicher. Was ist meine normale Reaktion und was ist vielleicht schon gefärbt durch die Dynamik mit dem Klienten? Man ist ja als Therapeut auch nur ein Mensch mit eigener Geschichte.
Absolut. Und der Text deutet auch an, dass gerade diese Gegenübertragungsgefühle, wenn man sie erkennt und reflektiert, auch wertvolle diagnostische Hinweise geben können.
Wirklich? Wie das?
Naja, sie können etwas über die unbewusste Welt des Klienten verraten. Was der Klient vielleicht in mir auslöst.
Okay, verstehe. Jetzt wird's ja spezifisch für die Atemarbeit. Der Text sagt ja, anders als in der klassischen Psychoanalyse gibt es hier oft keine so ausgefeilten Theorien oder Handlungsanweisungen für diese Phänomene.
Genau.
Stattdessen ist da oft von Konzepten wie dem wahren Atem die Rede oder der reinen Körperempfindung. Das klingt erstmal anders. Fast so, als würde man diese psychologischen Verstrickungen umgehen wollen.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den der Text da aufwirft. Es wird so angedeutet, das liegt vielleicht daran, dass die theoretischen Grundlagen in Teilen der Atemarbeit weniger psychoanalytisch geprägt sind.
Okay.
Oder aber, und das finde ich einen wichtigen Gedanken, dass die Beziehung in der Atemarbeit oft anders definiert wird.
Wie anders?
Naja, nicht immer als klassische Therapie, sondern vielleicht eher als eine Art Lern- oder Entwicklungsbegleitung, so eine Lehrer-Schüler-Dynamik.
Ah, ja.
Der Anleiter sieht sich dann vielleicht eher als jemand, der Raum gibt. Raum für die Selbsterfahrung durch den Atem.
Also mehr ein Begleiter auf einer Entdeckungsreise sozusagen, als ein Deuter von unbewussten Konflikten.
Ja, so könnte man das interpretieren. Und wenn dann Schwierigkeiten in der Beziehung auftauchen, die man ja vielleicht als Übertragung deuten könnte, dann wird die Lösung oft auf einer anderen Ebene gesucht. So beschreibt es ihr Text.
Auf welcher Ebene?
Man spricht dann von innerem Heilen oder vertraut auf eine geistige Instanz. Es scheint da so eine Grundhaltung zu geben, die darauf setzt, dass die Arbeit mit dem Atem selbst eine Art transformierende Kraft hat.
Mhm.
Der Text nennt das etwas kryptisch das katalysierende Bewirkende des Atems.
Dieses katalysierende Bewirkende, das klingt ja fast ein wenig magisch. Vertraut man da einfach drauf, dass der Atem die psychologischen Knoten quasi von selbst löst?
Der Text lässt das ein wenig offen, aber die Formulierung legt schon nahe, dass es dann starkes Vertrauen in die Selbstregulationskräfte gibt. Die sollen ja durch die Atemarbeit angestoßen werden.
Okay. Die Idee scheint zu sein, wenn der Atem wieder freier fließt, lösen sich auch emotionale Blockaden und damit dann auch Übertragungsphänomene. Oder sie wandeln sich zumindest.
Ob das immer so funktioniert?
Ja, oder ob manchmal eine direktere Auseinandersetzung mit der Beziehungsdynamik nötig wäre, das bleibt eine spannende Frage. Die wirft der Text eher auf, als dass er sie beantwortet. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der in dem Zusammenhang ja besonders relevant wird. Den betont der Text auch stark. Die Rolle der Berührung.
Ganz zentral.
In vielen Atemmethoden wird ja ganz bewusst mit den Händen gearbeitet. Der Text spricht vom Anfassen, Bewegen, Begreifen, Berühren. Das intensiviert die Dynamik doch sicher nochmal, oder?
Definitiv. Der Text stellt das klar heraus. Diese Berührung schafft eine zwischenmenschliche Nähe, die in reinen Gesprächssettings so gar nicht entsteht.
Ja.
Diese physische Nähe wird als potenziell sehr heilsam beschrieben, als etwas, das den therapeutischen Prozess stark aktivieren kann. Aber, und das ist die Kehrseite, sie birgt eben auch spezifische Risiken.
Welche Risiken sieht der Text da konkret?
Naja, zum einen die Gefahr, dass die Ich-Du-Grenzen verschwimmen.
Ah, okay. Wenn die körperliche Nähe so groß ist, kann es halt schwieriger werden, klar zu trennen, was ist mein Gefühl, was ist das Gefühl des Klienten, wo höre ich auf, wo fängt der andere an? Verstehe.
Zum anderen erwähnt der Text die Verlockung zur Selbstüberschätzung beim Therapeuten.
Ach was.
Ja, vielleicht das Gefühl, durch die direkte Berührung einen besonderen Zugang zu haben, besonders wirksam zu sein. Und das könnte dann die Reflexion der eigenen Gegenübertragung erschweren.
Das leuchtet ein. Der Text benutzt ja auch sehr bildhafte Sprache für die Hand. Instrument der Seele wird sie genannt.
Ja.
Eine Brücke für Empfindungen, Übertragungen und Wahrnehmungen. Das klingt sehr, sehr tiefgreifend. Was ist denn damit gemeint?
Ich interpretiere das so, dass die Berührung eben nicht nur mechanisch verstanden wird. Also nicht nur als einen Handgriff, der eine bestimmte körperliche Reaktion auslösen soll.
Sondern?
Sondern, dass jede Berührung potenziell tiefere Schichten anspricht. Die Sprache der Seele, wie es heißt. Also Gefühle, innere Bilder, Erinnerungen.
Wow.
Der Kontakt über die Hand kann demnach direkt an die persönliche Lebensgeschichte rühren. An unbewusste Muster. Und im Idealfall sogar einen Zugang zum Wesenskern ermöglichen.
Also die Hand als direkter Draht zur Innenwelt des Klienten. Quasi.
So scheint die Idee zu sein, ja. Wobei der Text auch die doppelte Funktion betont. Für den Therapeuten kann die Berührung diagnostisch sein. Er spürt Spannungen, Widerstände, Qualitäten im Gewebe oder im Atem.
Mhm.
Und für den Klienten ist es eine unmittelbare körperliche Erfahrung, die sich aber, so der Text, sofort mit seinen eigenen Erinnerungen, Gefühlen, Assoziationen vermischt.
Ah, deshalb ist die Wirkung auch nie ganz vorhersagbar. Genau, sie ist hochindividuell. Man kann nicht sagen, Griff X löst immer Gefühl Y aus. Das funktioniert so nicht. Und wie hängt das jetzt wieder mit der Übertragung zusammen? Mit diesen alten Mustern?
Der Text bringt hier den Begriff der erlebten Ordnung ins Spiel. Die Übertragungswirkung der Hand, also die Art, wie die Berührung psychologisch wirkt, basiert demnach auf einem Vertrauen in diese Ordnung.
Okay, erlebte Ordnung.
Es geht darum, durch die Berührung eine Art Seinssicherheit zu vermitteln oder wiederherzustellen. Die Hand soll dem Atem quasi Wege weisen, Blockaden lösen und dadurch helfen, seelische Strukturen neu zu ordnen.
Hm.
Und die sollen sich dann auch körperlich als wohltuend oder stimmig anfühlen. Das, was dabei wahrgenommen und erlebt wird, kann dann zu einer sehr realen, ja, substanziellen Daseinswirklichkeit werden.
Also weit mehr als nur eine nette Geste.
Absolut. Es ist eine sehr tiefgreifende Interaktion.
Das klingt nach einer sehr, sehr verantwortungsvollen Aufgabe für den Therapeuten. Wenn Berührung so tief wirken kann, dann sind ja wahrscheinlich auch die Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene besonders intensiv.
Das ist die logische Konsequenz, ja. Die Nähe, die Intimität, die durch Berührung entsteht, die kann diese unbewussten Prozesse natürlich verstärken. Sowohl beim Klienten als auch beim Therapeuten.
Wenn das so ist, dann ist es ja umso wichtiger, diese Phänomene überhaupt zu bemerken. Also, wie äußern sich denn Übertragung und Gegenübertragung konkret in der Atembehandlung? Gerade wenn Berührung im Spiel ist. Gibt der Text da Anhaltspunkte?
Ja, das tut er. Er liefert eine ganze Reihe von Beispielen, worauf man achten könnte. Das sind oft subtile Signale, keine Frage.
Zum Beispiel?
Also auf der rein körperlichen Ebene könnten das plötzliche, unerwartete Muskelkontraktionen sein. Ein fester Werden unter der Hand oder auch das Gegenteil, eine plötzliche Schlaffheit, ein sich Entziehen.
Okay.
Der Text nennt auch velitative Reaktionen, also unerklärliches Schwitzen, Erröten, plötzliches Frieren oder Hitzegefühl, die nicht zur Raumtemperatur oder zur Anstrengung passen.
Also Reaktionen, die irgendwie nicht ganz zum äußeren Geschehen passen.
Deplatziert wirken.
Genau.
Auch im Atem selbst kann sich was zeigen. Atemgeräusche wie Seufzen, Stöhnen oder Räuspern, die irgendwie fehl am Platz wirken.
Mhm.
Oder Atembewegungen, die plötzlich blockiert oder dysfunktional erscheinen, obwohl man gerade an was ganz anderem arbeitet.
Und in der Bewegung?
Da auch. Eine Bewegung, die vorher vielleicht schön floss, stockt plötzlich, versandet, verliert den Bezug zur eigentlichen Übung oder Anweisung.
Und im Verhalten des Klienten, da gibt's doch sicher auch Anzeichen.
Ja, da nennt der Text interessante Gegensätze. Manchmal eine scheinbare, fast übertriebene Hingabe.
Wie meinst du das?
Naja, enthusiastisches Mitmachen. Ein völliges sich überlassen, das aber irgendwie nicht ganz authentisch wirkt.
Ah, okay. Eher gespielt, vielleicht. Oder das Gegenteil. Ein hartnäckiges gedankliches Abschreifen, ein woanders hinwollen, das über normale Müdigkeit hinauszugehen scheint.
Mhm. Auch eine Diskrepanz in der Wahrnehmung kann ein Zeichen sein. Der Therapeut hat vielleicht den Eindruck, der Klient sei körperlich sehr durchlässig und offen.
Und der Klient selbst fühlt sich aber gar nicht wirklich berührt oder angesprochen?
Genau das.
Spannend ist ja, dass der Text sogar Phänomene nach der Sitzung erwähnt.
Ja, stimmt. Zum Beispiel, wenn beide Therapeut und Klient erstmal total begeistert sind von der Sitzung, aber Folgetermine dann immer wieder mit vagen Begründungen abgesagt werden.
Hm, interessant.
Oder wenn sich nach einer eigentlich als gut erlebten Arbeit plötzlich Verwirrung einstellt, Unklarheit oder ein diffuses Unbehagen. Bei einem oder beiden.
Puh.
Das können alles Hinweise sein, dass da unbewusste Dynamiken am Werk sind. Übertragung, Gegenübertragung.
Das ist ja eine ganze Palette an möglichen Zeichen. Aber Sie sagten vorhin schon, man soll vorsichtig sein mit der Deutung. Nicht gleich alles in die Übertragungsschublade stecken.
Unbedingt. Der Text mahnt da ausdrücklich zur Vorsicht. Nicht jedes dieser Phänomene ist automatisch ein Beweis für eine Übertragungs- oder Gegenübertragungsproblematik. Das ist wichtig.
Sondern?
Es ist entscheidend, solche Beobachtungen erstmal nur wahrzunehmen, sie zu reflektieren und ganz wichtig, im Gespräch mit dem Klienten zu bleiben, wenn es passt und angemessen ist.
Mhm.
Manchmal ist es einfach eine aktuelle Irritation in der Beziehung, vielleicht ein Missverständnis. Manchmal ist es aber auch Teil des therapeutischen Prozesses selbst, eben jenes Bewirkende, das sich da zeigt und Raum braucht.
Die Unterscheidung ist sicher nicht immer leicht.
Nein, absolut nicht. Das erfordert viel Erfahrung und Selbstreflexion.
Was bedeutet das denn nun alles für die Praxis? Also was ist das Ideal einer therapeutischen Beziehung in der Atemarbeit, wenn diese komplexen Dynamiken eh immer mitschwingen?
Das Ideal, so zeichnet es der Text, ist eine Beziehung auf Augenhöhe. Geprägt von Grundhaltungen wie Empathie, Akzeptanz, dem Schaffen von Sicherheit und Vertrauen und gegenseitiger Achtung.
Also ein sicherer Rahmen.
Genau. Es geht darum, einen Raum zu schaffen, in dem sowohl die Selbstwahrnehmung des Klienten als auch die Fremdwahrnehmung, also das gegenseitige Verstehen, möglich wird und wachsen kann.
Und welche Rolle spielt der Atem dabei? Also jetzt nicht nur als Technik, sondern für die Beziehung selbst.
Hier bringt der Text den Atem als eine Art universelles Werkzeug der Empathie ins Spiel.
Okay.
Die Idee ist, dass der Therapeut lernt, den eigenen Atem als Wahrnehmungsorgan zu nutzen. Es geht darum, die eigene empfindende Durchlässigkeit zu kultivieren.
Empfindende Durchlässigkeit, was heißt das?
Also die Fähigkeit, auf den Zustand des Klienten körperlich, seelisch zu resonieren. Sich einzuschwingen.
Sich also auf den anderen einschwingen über den eigenen Atem.
Ganz genau. Der Text spricht von verleiblichter Gegenübertragung. Die eigene Körperlichkeit wird zum Resonanzboden, um den anderen quasi von innen heraus zu verstehen, seine Welt nachzuempfinden.
Das klingt sehr anspruchsvoll.
Das ist es sicher auch. Es braucht Übung und Achtsamkeit. Da stelle ich mir aber die Abgrenzung wahnsinnig schwierig vor. Wie unterscheidet man dann noch? Was gehört zum Klienten und was gehört zu mir selbst? Wo ist da die Grenze? Das ist der springende Punkt. Absolut. Der Text betont hier wichtige Unterscheidungen. Es geht um Resonanz, nicht um Identifikation.
Okay, der Unterschied.
Man schwingt mit, aber man wird nicht eins mit dem Klienten. Man behält die eigene Position. Und es geht um Mitgefühl, nicht um Mitleid.
Also darum,
die Gefühle des anderen wahrzunehmen und zu verstehen, ohne sie selbst komplett zu übernehmen und darin unterzugehen. Diese Fähigkeit zur Differenzierung, die ist entscheidend für eine professionelle, empathische Haltung.
Verstehe. Und neben der Empathie nennt der Text ja auch noch die bedingungslose Wertschätzung. Was ist damit gemeint? Klingt auch sehr grundlegend.
Ja, das ist eine Haltung grundlegender Akzeptanz und Achtung gegenüber der Person des Klienten, so wie er oder sie gerade ist, und auch gegenüber dem Prozess, der sich gerade entfaltet, selbst wenn der schwierig ist oder unerwartet verläuft.
Mhm.
Das schließt auch das Vertrauen in das Bewirkende mit ein, von dem wir sprachen, also in die Tendenz zur Heilung und Entwicklung.
Und was bedeutet das für den Therapeuten selbst?
Naja, gleichzeitig ist diese Haltung, so der Text, auch eine ständige Übung für den Therapeuten selbst, die eigenen Bewertungen und Urteile wahrzunehmen, vielleicht auch mal zurückzunehmen und auch sich selbst mit den eigenen Reaktionen anzunehmen.
Also eine Haltung, die wirklich Raum lässt für das, was ich zeigen will. Beim Klienten und bei einem selbst.
Ganz genau. Und die Arbeit am Atem selbst, so schließt der Gedanke im Text, kann diese Haltung fördern. Sie macht das gemeinsame Hiersein, das gemeinsame Atmen und Wachsen im Moment direkt erlebbar.
Mhm.
Der Text spricht von einem anwesenden Gewahrsein, einer Präsenz im Augenblick, die über Konzepte und Deutungen hinausgeht.
Okay, fassen wir also vielleicht kurz zusammen. Übertragung und Gegenübertragung sind, so wie der Text sie darstellt, ja irgendwie unvermeidliche Begleiter der Atemarbeit.
Absolut.
Besonders wenn Berührung ins Spiel kommt. Sie machen die Sache komplex, vielleicht manchmal schwierig, aber sie scheinen auch ein wesentliches Potenzial für tiefe Prozesse zu bergen.
Genau das. Das erinnert mich an ein Zitat von Buddha. So du zerstreut bist, lerne auf den Atem achten. Vielleicht gilt das ja auch für die Zerstreuungen und Verwirrungen, die durch diese Beziehungsdynamiken entstehen können, dass die achtsame Zuwendung auch zu diesen schwierigen Gefühlen der Schlüssel ist. Das ist eine schöne Verbindung, ja. Der Text endet ja auch mit einem ähnlichen Gedanken. Diese Phänomene können zwar erschwerend sein, aber sie sind eben auch Quellen für reifendes Lernen, selbst wenn dieser Lernprozess manchmal schmerzhaft ist.
Und das bringt mich zu einem abschließenden Gedanken für Sie, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, den Sie vielleicht mitnehmen möchten. Der Text beschreibt hier ein Potenzial für persönliches Wachstum, das gerade in der Auseinandersetzung mit diesen oft unbewussten, emotional aufgeladenen Dynamiken liegt. Speziell im Kontext der Atemarbeit, aber vielleicht auch darüber hinaus. Ja, deshalb ein kleiner Denkanstoß für Sie. Erinnern Sie sich vielleicht an eigene Erfahrungen? Das muss gar nicht aus einer Therapie sein. Vielleicht aus engen Freundschaften, Partnerschaften, aus Lernsituationen am Arbeitsplatz oder in der Ausbildung.
Mhm. Gab es da mal Momente, in denen eine unerwartete emotionale Reaktion, Ihre eigene oder die einer anderen Person, sich erstmal schwierig, irritierend oder, naja, undurchsichtig anfühlte?
Ja, bestimmt.
Eine Situation, die vielleicht Grenzen berührt hat, aber bei genauerem Hinsehen oder im Nachhinein betrachtet, doch zu einem tieferen Verständnis gefühlt hat. Zu einer Klärung einer Beziehung. Oder vielleicht sogar zu einem Schritt in ihrer persönlichen Entwicklung.
Hm.
Dieses Potenzial, durch die Auseinandersetzung mit dem Unerwarteten und Emotionalen zu wachsen, das scheint auch das zu sein, was der Text hier für die Atemarbeit hervorhebt. Auch wenn der Weg dorthin nicht immer geradlinig oder einfach ist. ein Gedanke zu mitnehmen.